40 Jahre lang war Bernhard Mattei der Leibarzt aller Kunstwerke im Erzbischöflichen Kunstmuseum Columba. Doch er hat als Restaurator nicht nur am Tisch gesessen und zum Beispiel vorsichtig Schmutzreste von wertvollen Objekten weggepinselt, sondern er war auch viel unterwegs, zum Beispiel als Security Guard. Mit einer großen Abschiedsfeier wurde er in den Ruhestand entlassen. Guten Tag, Herr Mattei.
Guten Tag, Frau Schippers.
Wurde Ihnen der Abschied sehr schwer gemacht?
Von Seiten des Hauses nicht. Da hat man, glaube ich, versucht, mir den leicht zu machen, indem man mir ein schönes Fest bereitet hat. Ich persönlich stelle jetzt fest, dass es schon etwas schwierig ist, Abschied zu nehmen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass ich den Schritt auch schaffen werde.
Was fasziniert Sie an dem Beruf des Restaurators?
Ich darf, glaube ich, als Sohn eines Bildhauers geboren sagen, dass meine Vorliebe vor allen Dingen der Skulptur gilt, der mittelalterlichen Skulptur vornehmlich. Die Art und Weise sehen zu können, wie in anderen Zeiten Künstler aus einem Thema, das ihnen in der Regel vorgegeben war, in der Regel ja kirchliche Auftraggeber, wie sie das in ihrer persönlichen Form gestaltet haben, dazu dann in der Regel einen guten Fassmaler benötigt haben, der das seine dazu getan hat. Und die Arbeit eines Restaurators hat nun damit zu tun, diese in die Jahre gekommenen, aber oft noch in doch sehr gutem Zustand befindlichen Skulpturen zu untersuchen, zu konservieren, wenn es nötig ist, und Erkenntnisse zu gewinnen über die Art und Weise der Fassung, der Schnitztechnik. All das macht einen neugierig. Das hat so ein bisschen was Kriminologisches auch, wenn man so will.
Also ich höre, Sie brauchen kunsthistorisches Wissen. Sie brauchen viel Kenntnis von Materialkunde. Sie brauchen aber auch, denke ich mal, sehr viel Geduld. Stimmt das?
Ja, grundsätzlich ja.
Bringen Sie das mit oder haben Sie manchmal gedacht, wenn Sie da sitzen und sehr sorgfältig arbeiten an einem Projekt und das über lange Zeit, dass Sie irgendwann sagen, jetzt brauche ich mal dringend frische Luft?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, wenn man sehr konzentriert arbeitet, möglicherweise auch noch mit Hilfe des Stereomikroskops. Das ist erforderlich, einfach um den Augen wieder eine Entlastung zu bieten. Dort lange zu sitzen und ruhig zu sitzen, auch mit ruhiger Hand etwas zu machen, von dem ich weiß, dass es eine gewisse Zeit benötigt, gelingt mir wie am ersten Tag, das kann ich wohl sagen. Aber ungeduldig bin ich insofern, als ich sehe, was man alles noch machen kann oder könnte, und das nicht alles in einen Tag zu packen. Aber das ist eine andere Frage. Das ist eine Frage des Charakters, glaube ich.
Die Liebe zum Beruf ist ja eines, aber man muss ja dann auch manche Opfer bringen, ne?
Ja, es ist schon so, dass manche, die mich dann so kennen, also auch ein bisschen virulenter, dass die sagen, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Wie du da jetzt, ich sehe es ja, aber wie du da jetzt so ruhig, du ziehst das Ding und so. Das sind eben, beide Seiten sind möglich, ja, und da bin ich ja auch nicht unglücklich darüber.
Sonst würden Sie diesen Beruf auch nicht lange.
Nein, sonst könnte man bestimmte Tätigkeiten auch nicht machen. Ja, aber das ist ja nur ein Teil der Arbeit, nicht? Das herausfinden und das auch andere zu begeistern und möglicherweise auch Leute zu begeistern, die dann oder Stiftungen, die bereit sind, Geld in eine Restaurierung zu stecken. Das alles gehörte mit zu dieser Aufgabe, in die ich hineingewachsen bin in den guten letzten 20 Jahren, nachdem wir dieses neue Konzept Columba haben.
Sie waren ja der erste richtig gelernte Restaurator am damaligen Diözesanmuseum. Gab es denn für Sie eine berufliche Alternative oder wussten Sie von Anfang an, das ist die Richtung, in die ich gehen möchte?
Ich hatte zunächst nach dem Abitur keine Lust, auf eine Schule oder auf eine Universität zu gehen, zunächst. Das war so dieses Grundgefühl. Ich habe, glaube ich, noch in meinem Berufswunsch, das mussten wir dann alle irgendwann vor dem Abitur mal formulieren für den Deutschlehrer, habe ich geäußert, dass Biologie Spaß macht. Und da speziell dann auch die Ornithologie, also die Vogelkunde, die nach wie vor auch ein bisschen ein Hobby von mir ist. Parallel dazu fand ich dann Informationen zum Werdegang des Restaurators und habe mich da an verschiedenen Stellen beworben. Und man musste damals, genau wie heute, relativ lange warten, bis man einen der begehrten Volontärsplätze, so sagte man damals, heute sagt man Praktikantenstellen, bekam. Und so hatte ich etwa 2 Jahre Wartezeit, bis ich in Bonn beim Landeskonservator Rheinland eine Stelle bekam. Da ich nicht wusste, ob das funktioniert, habe ich in der Zwischenzeit in Düsseldorf in einem 2-semestrigen Studium einen Werklehrer Berechtigung zu erlangen worden wäre. Dieses, ja, anderen etwas beibringen, anderen etwas zu zeigen, also eigentlich Lehrer zu sein, Anführungszeichen, habe ich so ein bisschen in mir, aber früher, das kennt wahrscheinlich jeder, dass die Umgebung meint dann, ja, nach allem, wie wir dich so kennen, wirst du entweder Priester oder du wirst Lehrer. Priester schien für mich also nicht so erstrebenswert, weil dann hätte man die Mädchen links liegen lassen müssen. Und Lehrer habe ich lange, lange drüber nachgedacht und habe aufgrund der Erfahrung, auf der höheren Schule zumindest, dass Lehrerpersönlichkeiten sehr unterschiedlich sein können. Und da habe ich gedacht, bevor ich ein schlechter Lehrer werde, lasse ich das mal besser. Jetzt, wo ich berufsbedingt, denn seit einigen Jahren sind ja auch diese Schülerpraktika begehrt und auch an Columba, das hat mir dann Spaß gemacht, da jungen Leuten etwas von dem zu geben, was so in meinem Wissen zu finden ist. Ne?
1973 haben Sie angefangen, in Köln im damaligen Diözesanmuseum zu arbeiten, und die erste Ausstellung, die Sie mitbetreut haben, das war eine Rosenkranz-Ausstellung inklusive einer anekdotenreichen Fahrt nach Bayern. Mehr darüber gleich. Sie hören Domradio am zweiten Advent. Bernhard Matthäi war 40 Jahre lang Restaurator und Konservator in Köln. Angefangen hat er 1973 im damaligen Kölner Diözesanmuseum am Roncalliplatz unter der Leitung des Paters und Kunsthistorikers Walter Schulten. Herr Matthäi, die erste Ausstellung, an der Sie in Köln mitgewirkt haben, das war eine Rosenkranz-Ausstellung, und zwar in Zusammenarbeit mit dem damaligen Direktor des Römisch-Germanischen Museums, und der war ein sehr hilfsbereiter und kreativer Mann.
Vielen ist er vielleicht heute auch noch bekannt, Dr. Hugo Borger, der auch irgendwo im Laufe seiner Zeit Theaterwissenschaft studiert hat, wenn ich das richtig erinnere, der also Dinge auch wusste, theatralisch anzugehen, und hatte dann auch in dem Gespräch um den Pater Schulten, der auch ein bisschen auch angstvoll war, Mut zu machen, hat gesagt, wir kriegen das hin und wir werden den Rosenkranz zur Skulptur erheben. Wobei ich mir erst gedacht hätte, was meint er damit? Und er hat uns dann wirklich mit Leuten aus seinem Haus geholfen. Und wir haben beispielsweise eben die Schnüre nicht nur einfach vertikal aufgehängt oder horizontal ausgebreitet auf einem schönen Tableau, sondern haben dann kleine gebogene Drähtchen in den Boden gesteckt, der Vitrinen, und dann jeweils den Rosenkranz so drüber gelegt, ja, sodass der wirklich in die dritte Dimension kam. Seitdem weiß ich, dass das dann eine skulpturale Darstellung des Rosenkranzes sein kann, wenn man den Worten Hugo Borgers glaubt. Viele Leihgaben haben wir dann, weil wir immer wenig Geld hatten für solche Projekte, auch in sehr unkomplizierten Transporten, privat, also mit dem Pater Schultenschen Auto durchgeführt, was eine schöne und interessante Arbeit war.
Inwiefern?
Ja, das war hammerhart, also das muss ich Ihnen sagen. Der Pater Schulten liebt es natürlich auch im Sommer, nicht unbedingt mit diesem, wir nannten es ja immer respektlos Kalkleist. Natürlich hat er dann das auch sich dann mal ausgezogen, wir fuhren dann Richtung Süddeutschland, und dann hielt er irgendwann an einem Wald und verschwand dann hinter so einem Holzstoß. Und ich denke, was ist da jetzt los, ja? Und hatte sich dann seinen geistlichen Habit angezogen, weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, bei den urkatholischen Bayern, da kannst du nicht in einem Poloshirt ankommen, hellblau. Und das Verrückte war, als wir dann klingelten bei einem Pastor, ich glaube, es war in Seon, dass der uns dann die Tür öffnete in Pantoffeln mit knallroten Socken und hemdsärmlich und ganz gemütlich bayerisch. Und der Pater stutzte natürlich auch etwas, und ich hatte natürlich innerlich mein Lachen festzuhalten, weil es genau anders gekommen war, als er sich das eigentlich so gedacht hatte.
Wenn Sie so von solchen Transporten reden, das sind ja eigentlich auch Wertgegenstände. Jetzt weiß ich nicht, wie wertvoll diese Rosenkranzsammlungen waren, das vermag ich nicht einzuordnen. Aber ist das nicht ein bisschen locker, dass man so mal mit dem Privatauto sowas Wertvolles transportiert?
würden wir heute bei einigen Objekten genauso machen, weil durch eine etwas große Geschichte kann man auch Aufmerksamkeit auf sich lenken, generell. Aber wir waren immer zu zweit, das ist immer die Vorbedingung, auch für die Versicherung, die hätten das ja sonst gar nicht übernommen, die Versicherung, den Versicherungsschutz, waren zu zweit und haben über Nacht diese Dinge, die wir schon bei uns hatten, im Hotel einschließen lassen. Das war also schon eine Sicherung. Ja? Mhm. Ob man es heute so machen würde, möchte ich eher bezweifeln. Wie gesagt, es gibt die kleinen Ausnahmen.
Ja, natürlich. Ne? Ja. Weil, ist ja immer noch das Risiko mit Unfall und was weiß
ja,
ich. Ne?
Ja gut, heute würde man per Handy schnell Hilfe kriegen. Damals war das ein anderes Thema. Da haben Sie schon nicht Unrecht. Ne? Insofern gibt es ab bestimmte Werte, die man transportiert, auch von den Versicherungen, Vorschriften. Ne? Die wollen dann einfach, auch wenn der Gegenstand relativ klein ist und eigentlich kein LKW braucht, aber sie wollen dann den größeren Schutz durch ein größeres Auto. Das ist halt so. Ne? Wie gesagt, die Ausnahmen existieren auch. Und
ich höre auch heraus, wenn man jetzt nicht den großen Sicherheitswagen vorfahren lässt, ist das eigentlich schon fast wieder eine Sicherheit. Da kommen Menschen nicht so schnell auf die Idee, da ist was Wertvolles, das könnten wir uns unter den Nagel reißen.
Ne? Ja. Ich weiß von einem Kollegen, der ganz bewusst, wenn er Dinge zwischen dem Dom und dem Museum transportierte, eine ganz normale Plastiktüte nahm, ne, um gar nicht den Anschein zu erwecken, dass er da was Wertvolles trägt. Das habe ich damals auch erst für ein bisschen leichtfertig gehalten, habe aber dann sehr schnell verstanden, was dahinter steckt. Und da ist was dran. Ne?
Da ist was dran. Ja, Sie haben einige Jahre mit Pater Schulten verbracht, der Direktor des Diözesanmuseums war. Er hörte auf 1989 und ab 1990 wurde alles anders. Das Museum sollte mit dem neuen Direktor Joachim Plotzig, neuen Kuratoren, im Grunde neu erfunden werden. Waren Sie begeistert von diesen Neuanfängen, diesen Entwicklungen?
Ich war zunächst irritiert, weil das Erste, was man abschaffen wollte, beziehungsweise sehr reduziert dann hat, waren die erläuternden kleinen Texte an den Objekten selber. Da fand ich persönlich es immer wichtig, dass der Besucher auch irgendwo ein bisschen was von dem mitbekommen soll, was er da jetzt anschaut, ohne dass er unbedingt einen Katalog oder was anderes hätte kaufen müssen. Gut, das war dann so und dann gab es Zettel und ich kann heute natürlich sehr gut verstehen, und dass der Besucher erst sich auf das Werk einlässt oder darauf zugeht, es betrachtet, wenn es ein freistehendes Objekt ist, auch mal darum herum geht, um es auf sich wirken zu lassen, das kann ich gut verstehen und ich glaube, das ist ein gutes Herangehen an Kunst.
Auch Sie haben in der Kunst Neuland betreten müssen und darüber reden wir gleich nach den Nachrichten. 40 Jahre lang hat Bernhard Matthey als Restaurator beim Erzbischöflichen Kunstmuseum in Köln gearbeitet und er hat miterlebt, wie in den 90er Jahren der neue Direktor Joachim Plotzig und sein Kuratorenteam völlig neue Ausstellungsideen für das Museum entwickelt haben. Neben der mittelalterlichen Kunst haben sie verstärkt auf zeitgenössische Kunst und Designobjekte gesetzt. Herr Matthey, das war für Sie und Ihre Arbeit eine Herausforderung, oder?
Ich war am Anfang, da war ich schon einigermaßen geschockt. Und zwar sollte ich ein Bild, inzwischen ist es ein klassischer moderner Maler, Mark Roscoe, anschauen, damals im Zollhafen am Flughafen Zürich. Ich hatte weder den Namen gehört, noch eine Arbeit von ihm bewusst in Erinnerung. Und habe mein Material vorbereitet, Mikroskop, Kamera, Licht, Steckdosen und Leitungen und so weiter, Stativ. Und habe mich eigentlich beruhigt damit, dass ich mir gesagt habe, du bist jetzt so lange im Beruf, du musst gelernt haben zu sehen. Und damit meine ich, genau hinzusehen. Wo ist etwas anders als daneben? Welche Veränderung kann ich sehen? Was fällt mir auf? Dann wird es sich zeigen und dann wird es dir gelingen, dieses Bild so zu untersuchen oder ein Urteil über das Bild zu finden, was dann von den Kuratoren auch erwartet worden ist. Und so habe ich das dann gemacht. Ich bin zu keinem Augenblick da raus gewesen. Ich habe weder was gegessen noch getrunken.
Das
war ein Gemälde. Und was ich dann festgestellt habe, ich viel später erst dann erfahren, dass die Phänomene, die ich festgestellt hatte, dass die ganz also nicht unüblich sind an Roscoe-Bildern, dass sie teilweise auf ihn selber zurückgehen, auch schon frühe Reparaturen oder Übermalungen, weil er teilweise schlechte Maltechnik benutzt hat. Mhm. Also das war für mich so ein ganz konkreter Übergang, jetzt vom Mittelalter mich mit Moderne zu beschäftigen.
Jetzt gibt es ja aber auch bei Columba, ich würde jetzt mal sagen, Designerobjekte, Telefon, Schreibmaschinen. Es gab ja mal eine ganze Schreibmaschinenausstellung. Ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung für Sie als Restaurator, der eben bewerten soll, in welchem Zustand ist es, was muss ich ergänzen, wie muss ich auch konservieren?
Also der Umfang dieser Sammlung hat mich schon erstaunt. Auch der Zustand mancher dieser Objekte, die der Sammler Schriefers mit seinem Sohn über Jahrzehnte gesammelt hat, hatte und hat teilweise Sperrmüllcharakter. Das sage ich bewusst, weil ich damit auch immer gefrotzelt habe und gesagt habe, ja, da habt ihr ja jetzt eine schöne Sperrmüllsammlung. Inzwischen habe ich das deutlich revidiert, insofern als mir auch über diese Arbeit damit und über das genauere Betrachten der Objekte klar geworden ist, welche Ideenreichtum, welche Genialität teilweise hinter den Objekten steckt, in der Regel dann bei diesen Objekten dann seriell reproduziert worden sind. Und da jetzt Wege zu finden, die gepflegt in ihrem gealterten Zustand zu präsentieren, das macht fast einen ähnlichen Spaß, wie wenn man ein mittelalterliches Bild oder eine Skulptur zubereitet.
Jetzt sind Sie ja der Experte hier in Columba für das Erzbistum. War Ihre Expertise auch gefragt, wo es jetzt nicht unmittelbar ums Museum ging und die Objekte, die dort ausgestellt sind bzw. gelagert sind?
Rat und Hilfe habe ich sehr gerne immer dem Kardinal Meißner gegeben und das waren oft sehr schöne Begegnungen, wenn der Kardinal Zeit hatte. Das war manchmal am Freitagnachmittag Zeit für eine Tasse Kaffee und für ein bisschen längeres Reden über Kunst. Dann waren das schon Augenblicke, die ich nicht vergessen habe. Er bekam selber sehr viel Kunst auch geschenkt und genauso gerne schenkte er auch weiter. Und manchmal sagte er auch, bevor ich etwas ein bisschen überholt oder restauriert habe, das soll für den und den Weihnachten werden und sehen Sie mal, ob Sie das bis dahin fertig kriegen. Und es war einfach immer wieder sehr, sehr spannend, welche Ideen er selber hatte. Er hat auch gerne Nachbildungen machen lassen, da konnte ich dann also auch Leuten ein bisschen Arbeit verschaffen, die bildhauerisch tätig waren oder als Fassmaler. Das war insgesamt über die vielen Jahre eine schöne Zeit und ja.
Wie ist das mit den Videoarbeiten, die ja auch hin und wieder ausgestellt werden? Das hat doch jetzt mit Ihnen gar nichts mehr zu tun. Da ist ein Techniker anderer Ausbildung gefragt.
Im Grunde hinter dieser Frage steckt das Problem der Datensicherung. Jeder weiß, dass von den großen Tonbandmaschinen über die kleineren Kassetten, die ja heute auch fast ausgestorben sind, die Möglichkeit, Musik oder andere Dinge oder auch Filme festzuhalten, dass die sich ständig verändern. Das zu pflegen, ist längst auch Aufgabe für Restauratoren, vor allen Dingen in den Häusern, wo viele solche Arbeiten existieren. Mir persönlich ist zunächst einmal als Problem aufgetaucht, dass wir von Paul Teck, einem amerikanischen Künstler, Bänder hatten, wo die Kuratorin sich wirklich die sehr viele Leute kennt, bemüht hat, ein Gerät zu finden, um das abspielen zu können. Und das ist nicht möglich gewesen. So ähnlich wird es mit anderen Dingen sein und da wird man ja gut, das werde ich aber auch jetzt ganz gerne in die Hände meiner Nachfolgerin legen. Die ist jünger und die haben diese Problematik, denke ich mir, auch schon sicher während der Ausbildung mehr angesprochen als ich. Aber da gelten die gleichen Prinzipien zu sehen oder alles zu tun, dass diese Kunstäußerungen, nenne ich sie mal ganz allgemein, möglichst lange erhalten bleiben. Ja? Wir wissen, auch wenn wir uns anstrengen und schützen und tun, dass die Zeichnungen von Paul Teck auf ordinärem Zeitungspapier, dass die nicht die Bestandzeit beispielsweise einer gotischen Madonna haben. Das wissen wir. Wir können nur immer das tun, was im Augenblick en vogue ist oder was man weiß und was man an Möglichkeiten hat, auch technischer oder chemisch oder physikalischer Art, diesen langsamen Zerfall möglichst zu verlängern.
Ja, und genauso engagiert, wie Sie sich für die Erhaltung der Kunstwerke einsetzen, so engagiert haben Sie auch für gute Arbeitsbedingungen gekämpft. Darüber reden wir gleich.
Aus dem ehemaligen Diözesanmuseum in Köln am Roncalliplatz wurde das erzbischöfliche Kunstmuseum Columba, gebaut vom Schweizer Architekten Peter Zumthor. Und mit diesem recht selbstbewussten Architekten haben Sie, Herr Matthey, auch mit Erfolg um mehr Licht gestritten.
Ich wusste gar nicht, wie weit das... wir waren uns eigentlich sehr, oder andersrum gesagt, ich meine mich zu erinnern, beim allerersten Besuch zum Kennenlernen des Ateliers Zumthor und um über Columba, über den Bau oder das, was wir uns vorstellen, zu sprechen, wurde ich auch von ihm gefragt, welches Licht denn so ein Restaurator braucht. Ne? Doch sicher so eins wie die Maler, wie die Künstler, ne? Am besten so ein Schäddach oder so. Und da habe ich gesagt, nee, das müsste nicht unbedingt sein, Oberlicht, aber ein gutes Fenster brauche ich, ein gutes Fenster, wo Streiflicht von der Seite das Licht in den Raum fällt. Und auch nicht auf dem Boden beginnend, sondern ganz normale Fensterhöhe. Das war das, was ich gesagt habe, auch in dem Glauben, das wird jetzt so irgendwie eingehalten. Das Nordfenster war dann vorgesehen, nur die Höhe nicht. Inzwischen war diese Fensterbrüstung schon auf 1,70 angemauert worden. Und da gab es dann einen Baustopp und eine Diskussion im Rohbau. Und die durfte ich dann im Beisein des Diözesanmeisters und anderer Herren direkt mit Peter Zumthor führen. Und ich konnte ihm klar machen, weil ich auch bei einem zweiten Besuch gesehen habe, wie er den Anbau seines Ateliers gestaltet hat, wie wichtig ihm das Tageslicht ist. Und mit dieser Argumentation habe ich mit ihm gesprochen und, ja, wenn Sie so wollen, ein bisschen kämpferisch deutlich gemacht, dass 1,40, auch 1,20, alles, was er noch so dazwischen anbot, nicht das Ziel sein könne, sondern eine ganz normale Tischhöhe, weil ich direkt am Fenster eine Skulptur auf einen Tisch legen möchte und direkt am Fenster ein Gemälde auf die Staffelei oder an die Wand hängen möchte und nicht erst da, wo das Licht einfällt, wenn es denn in 2 Meter Höhe erst einfällt. Ja? Und das hat dann überzeugt und er hat dann gesagt, okay, klar war, dass ich aber rechtwinklig dazu auf der anderen Wand kein Fenster bekam. Das war dann der Respekt, den ich dann auch ihm entgegenbrachte und damit konnten wir beide leben und ich habe mich bei ihm bedankt. Es war kurz vor Weihnachten und ihm gesagt, damit hätte er Columba das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht. Und hat er gesagt, so soll das auch sein.
Wir haben jetzt miterleben können, Sie hatten spannende Begegnungen mit Künstlern, dem Architekten Zumthor. Sie haben sich mit vielen Kollegen jetzt die letzten Jahrzehnte auch sicher sehr spannend ausgetauscht. Ja, und jetzt sind Sie frei, Ihre Zeit frei zu gestalten. Was schwebt Ihnen vor als neuen Schwerpunkt im Alltag? Worauf freuen Sie sich?
Ich mache gerne Arbeit auch im Garten, auch über viele Jahre schon. Etwas, was übrigens meinem Vater auch als Ausgleich gedient hat, als er noch bildhauerisch tätig war. Sodass ich mir vorstellen kann, ehrenamtlich auch in einem Arboretum zu arbeiten. Da gibt es einen sehr schönen Park in Oberkassel, eine Stiftung der Geschwister Herle, die uns vor einigen Jahren diese wunderbare mittelalterliche Sammlung, vor allen Dingen aus gotischen Skulpturen, geschenkt haben. Ja, da habe ich mich schon vorgestellt und da könnte ich mir vorstellen, stundenweise dort Baumschnitt, Sträucherschnitt zu machen. Das ist etwas, was mir Spaß macht. Was ich auch gerne möchte, allerdings dann in der etwas wärmeren Jahreszeit, weil das Atelier meines Vaters inzwischen nicht mehr beheizbar ist, weil keiner mehr ständig dort ist. Ich würde gerne seine Modelle katalogisieren und, wenn es irgendwo geht, auch einen Platz finden, möglicherweise bei einem Museum, wo man diese Modelle auf Dauer dann aufbewahren würde. Ja, das ist etwas dann, klar, in Kleve, meiner Heimatstadt, wo ich das elterliche Haus übernommen habe, auch dort persönlich an meinem eigenen Garten zu arbeiten, wird mir auch Spaß machen. Also es sind einige Dinge. Natürlich habe ich jetzt Zeit, genug Zeit, andere Leute zu besuchen, sie von der Arbeit abzuhalten und einen Kaffee zu trinken. Da kamen auch erfreulich viele und offene Einladungen an dem Abend meines Abschiedes. Da habe ich mich sehr darüber gefreut.
Sie haben von dem schönsten Weihnachtsgeschenk von Peter Zumthor gesprochen, nämlich Ihnen einen Arbeitsraum zu schaffen, wo Sie gut mit leben können. Wie feiern Sie Weihnachten?
Meine Kinder sind inzwischen sehr erwachsen schon und wohnen auch weit weg, wohnen alle drei in Berlin. Es sieht in diesem Jahr, glaube ich, so aus, dass ich sie in Berlin besuchen werde. Jedenfalls war die erste Anfrage schon da, da sind wir aber noch nicht weitergekommen. Und ansonsten kommen die zu mir zu Besuch und da gibt es nicht ein großes Programm. Wir sitzen zusammen und in der Regel habe ich etwas gekocht für die Kinder und ja, es ist einfach Zusammensein und in Ruhe miteinander Musik zu hören oder zu erzählen.
Vor allen Dingen, ne? Das heißt, sie kochen auch, ne?
Auch, ja, hin und wieder.
Manche essen ja einfach Würstchen mit Kartoffelsalat, ist ja auch okay,
ja,
ne?
Ja, das kann man gut verstehen, das weiß ich, das ist früher auch gemacht worden. Vor allen Dingen Heiligabend, ne? Wenn dann wirklich sowieso schon so viel Stress war, ja. Ich weiß, mein Sohn, der isst gerne Lammfleisch und die anderen gerne Ente. Ich esse auch ganz gerne Ente. Also da finden wir schon irgendwas.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Die Bindung an Columba und an das ganze Team, die bleibt bestehen. Bernhard Matthey, 40 Jahre lang war er Restaurator am Erzbischöflichen Kunstmuseum Columba, früher Diözesanmuseum. Sie haben viel erlebt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Möglichkeit dazu gegeben haben und wünsche Ihnen und auch Ihren Mitarbeitern eine schöne, ruhige Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest.